jeden einzelnen Chief Revenue Officer, mit dem ich irgendwie eine gute erste Konversation habe, frage ich immer am Anfang oder am Ende, was eigentlich in ihrer Karriere irgendwie zwei, drei Sachen sind, die sie dem jungen Gründer irgendwie weitergeben würden. Deutschland muss einfach auch für sich erkennen, woran sind wir gut und wo bleiben wir lieber fern. Wir werden sicherlich jetzt nicht mehr der AI-Champion der Zukunft.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im Podcast ein guter Freund, ein Freund hier aus dem House of AI, einer der Gründer, die uns hier seit Tag 1 und auch schon vorher mit uns in Verbundenheit gestanden haben. Max Elzer ist echt ein großartiger Typ, der hat mit seinem Co-Founder Richard zusammen, also zwei Deutsche, hier vor ein paar Jahren die Firma Minoa gegründet. Und Minoa geht richtig ab, die wachsen hier am allerschnellsten im House of AI, die platzen aus allen Nähten und werden uns wahrscheinlich demnächst auch verlassen, weil sie so stark wachsen, dass das House of AI leider nicht genügend Schreibtische für sie zur Verfügung hat. Aber das freut uns natürlich sehr, dass das da so gut vorangeht. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon länger mal Max' Geschichte einmal aufarbeiten, wie sie eine Pre-Seed-Runde ohne YC, ohne Accelerator von irgendwie 2,7 Millionen Dollar geraced haben und ein Thema angehen, wo sie echt so eine ganz neue Industrie im Prinzip erfinden und erschaffen von dem sogenannten Value Engineer, was das ist und wie man ja eigentlich Enterprise Sales macht als Early Stage Startup. Da kann man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen von Max. Dazu ist er ein famoser Golfer, also er hat ein niedriges, einstelliges Handicap. Ab und an darf ich mal mit ihm eine Runde gehen und das ist immer sehr, sehr nett. Ja, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dem Max zu machen. Ganz kurz vorab, die Folge hier wird präsentiert von bepurple.ai, meiner Firma hier in San Francisco. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass wir was Neues machen. Also wenn du von AI-Assisted Coding zu AI-First Coding gehen möchtest, dann solltest du dir mal bepurple.ai angucken. Aber ich erzähle gleich im Podcast auch noch ein bisschen die Erstellungsgeschichte dazu. Aber insofern genug der Vorworte. Auf geht's in den Podcast mit Max Elzer von Minoa. Auf geht's.
Ja, wir kennen uns schon ein bisschen. Du bist hier einer meiner Favorites aus dem House of AI. Endlich habe ich jemanden als Gast, der hier auch noch ein bisschen ist. Also vielleicht nicht mehr so lange, aber darüber sprechen wir gleich. Ich will mal direkt mit einer Frage zu deinem Thema einsteigen, bevor wir über dich reden. Und das ist so ein bisschen, dass alle davon reden, irgendwie Value zu verkaufen, aber keiner macht das so richtig, besonders Early Stage. Ja. Was denkst du dazu?
Ja gut, ich glaube, muss man wahrscheinlich ein bisschen Background-Story geben. Ne? Ich glaube, das Thema Value in ROI ist, glaube ich, jetzt relativ spannend gewesen. So aller spätestens nach dem Report von MIT, wo die gesagt haben, irgendwie 95% der AI-Projects haben es jetzt nicht geschafft oder sind gefailed oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Triggerpunkt gewesen, wo Organisationen jetzt angefangen haben, besser nachzuvollziehen oder überhaupt erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich der Value und die Value Creation, die wir ermöglichen für unsere Kunden und das auch mal messbar machen, weil es, glaube ich, immer schwieriger wird in der heutigen Welt. Und da gibt es gute, verschiedene Leute, die darüber gesprochen haben. Ich glaube, mein Favorite war so Des Trainer von Intercom, der darüber gesprochen hat, dass in der heutigen Welt es halt immer einfacher ist, zu bauen und Code zu shippen und Engineers auf gewisse Probleme loszulassen. Ich glaube, was schwieriger ist, ist am Ende eigentlich dann messbar zu machen, ob dein Produkt differenziert besser ist als deine Konkurrenz oder generell der Markt. Und ich glaube, da haben jetzt viele einen Warnschuss bekommen, um überhaupt mal zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich Value und wie quantifizieren wir das, wie messen wir das für unsere Kunden. Und wird wahrscheinlich für immer so bleiben. Also speziell, wenn wir darüber nachdenken, dass Organisationen jetzt anfangen, auf ihren Erfolg auf Outcomes auch zu bepreisen. Also dass du vielleicht weggehst von einem einzelnen Sitz, den du bezahlst, hin zu, du zahlst für einen einzelnen Outcome, wird halt die Value Berechnung extrem wichtig, um überhaupt zu verstehen, was kann ich dafür zahlen. Und das, glaube ich, ist so die große These.
Okay, also wir sprechen da gleich noch ein bisschen mehr drüber, weil das ist ja dein Thema sozusagen oder ein Teil deines Themas. Ja. Aber lass mal ein bisschen vorne anfangen. Wo kommst du her und wann war dir klar, dass du Gründer werden willst?
Ursprünglich, lustigerweise, hat dein Podcast mich ja auch unter anderem zu Holger geführt, der bei Google arbeitet, der aus der gleichen Ecke kommt wie ich. Ja. Also ursprünglich aus dem Bergischen Land, der Nähe von Köln groß geworden, 45 Minuten von Köln weg. Hab relativ früh angefangen, mich mit Technologie, aber ich würde mal sagen, mit Startups zu beschäftigen. Hab früh angefangen, erste LAN-Partys zu organisieren, Leute zusammenzubringen, um natürlich irgendwie Computerspiele zu spielen, aber dann damals auch schon relativ früh für mich irgendwie entdeckt, dass ich die Idee von Unternehmertum ganz spannend fand. Ich glaube, ich gebe meinem Papa da relativ viel Credits, der hat ein eigenes Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbüro und hat mich dann relativ früh angefangen, mich auch zu Mandanten zu bringen, irgendwie mit 13, 14, 15 Jahren. Ich habe das, glaube ich, damals nicht so richtig verstanden. Ich glaube, jetzt rückblickend habe ich da relativ viel mitgenommen, weil ich natürlich über den Weg sehr viele Unternehmer kennengelernt habe, die eigene Family Businesses gegründet haben und habe da, glaube ich, so eine Inspiration dafür bekommen, für A, diese Leute, aber dann auch wesentlich für dann eigentlich das, was dahinter steckt, nämlich irgendwie eigenständig, passioniert an einem Thema zu arbeiten, Dinge nach vorne zu treiben, Menschen zusammenzubringen, Gas zu geben, am Ende ein Problem zu lösen, was am Anfang immer sehr abstrakt und vage ist, aber dann je länger man dran arbeitet, eigentlich konkreter wird und man dann die ersten Erfolgsmomente hat. Und ich glaube, da fing das Ganze dann an und habe dann über verschiedene Umwege in Witten-Herdecke studiert, die viele auch irgendwie erfolgreiche Gründer irgendwie vorgebracht hat und dann auch verschiedene Stints in Südafrika und in Wien dann gemacht, um das Ganze so abzurunden, habe aber dann eigentlich schon nach der ersten Uni-Erfahrung die erste Firma gegründet und da hat's dann...
Aber ganz kurz nochmal, also ich finde es immer so spannend, weil dieser Early-Childhood-Weg, der prägt ihn eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Ich habe auch mit LAN-Partys angefangen, dann war noch eine Gemeinsamkeit, von der ich gar nicht wusste. Hat dein Vater auch irgendwann mal so ein bisschen vielleicht auch erwartet, dass du irgendwann, ich meine, ich kenne viele, die Steuerberater-Eltern haben, da mussten dann die Kinder auch Steuerberater werden. Ja, war das eigentlich auch erst so mal so ein Gedanke von dir oder eigentlich nie?
Ich glaube, selber nicht, würde mein Papa wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber ich glaube, er hat natürlich versucht, mich da zu überzeugen, beziehungsweise da auch einen Weg irgendwie zu ebnen. Hat sich am Ende nicht rausgestellt. Ich glaube, ich habe dann Interesse an anderen Themen gefunden, aber ich glaube, fundamental darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, eine erfolgreiche Company von innen aus aufzubauen und was da eigentlich dazu gehört, nämlich irgendwie auch finanziell erfolgreich zu sein, ist halt schon was du als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater halt irgendwie mal irgendwie in die Wiege gelegt bekommst oder als dann auch so. Und ich glaube, das hat mich in vielerlei Hinsicht natürlich schon geprägt. Heißt es jetzt, dass ich an dem Thema Steuern interessiert war? Nee, ich glaube nicht. Ich fand dann Technologie eigentlich frühzeitig immer sehr spannend und hat sich natürlich dann auch in meinem Jahrgang dann extrem schön entwickelt. Also kenne ich viele, die dann den Weg auch eingeschlagen haben, war jetzt dann bei mir nicht so. Ich glaube, deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Ne?
Okay, ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, super. Aber es ist ja immer so, einige Menschen werden von ihren Eltern halt total beeinflusst und auch ja im positiven Sinne. Ne? Ich meine, dass du überhaupt dieses Unternehmertum dir zugange geführt oder dass du das dadurch kennengelernt hast. Bei mir war es ja andersrum. Wenn ich irgendwelche unternehmerischen Sachen gestartet habe, dann hieß es immer, trag doch mal lieber Zeitung aus oder arbeite doch irgendwo bei McDonald's oder so. Ja, so sind die Anfangspunkte halt unterschiedlich. Du hast gerade schon gesagt, du hast dann deine erste Firma gegründet. Was hast du da gemacht?
Wir haben, es war so 2018, 2019, dann direkt aus dem Bachelor raus, habe ich mich mit zwei Mitgründern zusammengetan, wo wir darüber nachgedacht haben, Speech-to-Text damals, also Sprachtechnologie eigentlich selber zu bauen und im Endeffekt für verschiedene Use Cases zu nutzen, haben unseren ersten eigentlich wirklich dann so produktiven Use Case gefunden in der Versicherungsbranche. Also wir haben angefangen, Sprachtechnologie zu nutzen, um Versicherern dabei zu helfen, damals Wasserschäden schneller zu dokumentieren oder generell Schäden schneller zu dokumentieren. Das war so der Startpunkt. Rückblickend kann man natürlich immer so ein bisschen die Themen so schneller zusammenführen. Ich glaube, ich habe selber ja mal einen Podcast gemacht für 4-5 Jahre, habe irgendwie ein Interesse gefunden an Sprache und Audio und war so irgendwie kurze Zeit sehr, sehr tief in Audiotechnologie und habe mich da total fasziniert, weil ich auch Musik sehr spannend finde. Und da kam dann irgendwie eins nach dem anderen und da haben wir dann eigentlich ein erstes Produkt gebaut rund um die Komponente von Audio und Speech. Haben das dann so ungefähr 1,5 Jahre gemacht, hatten auch so, ich bin glaube ich durch ganz Deutschland gefahren. Also ich war irgendwie bei jedem Head of Innovation von jeder Versicherung, die man sich irgendwie in Deutschland so vorstellen kann. Und habe da so meinen Einstieg gefunden. Hat dann commercially und auch irgendwie im Konstrukt dann nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber war schon mal so die erste wichtige Lernerfahrung, irgendwie unternehmerisch irgendwie anzupacken, zu sagen, man muss irgendwie jeden unter Versicherungs-Innovation-Leiter irgendwie von der Hugo Coburg bis zur Allianz irgendwie alle mal kennengelernt und mit 21 halt damals irgendwie durch halb Deutschland gefahren. Das war schon cool. Aber auch gemerkt, was es halt irgendwie bedeutet, glaube ich, ein commercially viable Business irgendwie aufzubauen. Ne? Und ich glaube, da gibt es dann nochmal andere Komponenten, die wir jetzt, glaube ich, dann hier deutlich besser machen.
Und hast du dann Geld geraced oder war das so ein Bootstrap-Ding aus der Uni raus? Oder wie kann man sich das
vorstellen? Wir haben alle so ein bisschen Reserven gehabt und haben das dann alles zusammengeworfen. Also alles, was wir irgendwie so hatten, dann in einen Topf und haben dann da eigentlich wesentlich von gelebt. Und dann noch, damals gab es so Fördergelder aus Deutschland raus. Das war nicht viel, ich glaube, es waren irgendwie 1.000 Euro oder so.
So ein Exist-Stipendium oder so.
Ja, das war nicht mehr Exist, da gab es noch so ein anderes Förderprogramm, das war aber so eine Subkomponente von Exist. Also haben dann mit so Ersparnissen unter irgendwie den 1.000 Euro halt irgendwie Miete und halt irgendwie so Laptop und alles, was irgendwie so brauchte damals.
Ja, halbwegs finanziert. Das waren auch die schönen Zeiten, wo alles so billig war im Leben, da ging das noch.
Genau, also da hat man dann auch noch ein Essen mittags für 3,50 bekommen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach.
Kurze Unterbrechung für eine
Angelegenheit in eigener Sache. Ich habe das ja schon letzte Woche im Podcast erwähnt. Wir haben ein Pivot gemacht hier im House of AI. Wir haben nicht mehr LearnX im Angebot, sondern Purple AI. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach mal kurz die Geschichte, wie wir eigentlich dazu gekommen sind und warum wir das machen, was wir machen und wie wir vielleicht den einen oder anderen hier von euch Zuhörern und Zuhörerinnen inspirieren können, sich das vielleicht mal anzugucken und vielleicht uns auch zu helfen. Dazu komme ich am Ende. Aber erstmal die Geschichte. Also wir haben ja Learn gemacht die letzten 3 Jahre und haben dann letztes Jahr im Sommer leider 2 sehr, sehr große Deals verloren und haben uns einfach angeguckt, Arndt, mein Co-Founder und ich, und haben gesagt, okay, ist das hier der Path, wo wir wirklich irgendwie eine erfolgreiche Firma bauen können? Und das mussten wir dann leider verneinen und haben dann gesagt, okay, lass uns was Neues machen. Und wir haben so eine lange Liste gehabt an Ideen, im Prinzip so Probleme, die wir immer mal wieder einfach so im Alltag hatten oder die wir im Beruf hatten. Und von dieser Liste von Ideen haben wir einfach gesagt, komm, lass uns mal so dieses Exercise machen und AI first zu versuchen, jede Woche eine neue Firma zu bauen. Dann haben wir immer Samstag, Sonntag uns überlegt, okay, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Haben dann Montag, Dienstag das gebaut. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind wir rumgelaufen und haben versucht, uns irgendwie Feedback einzuholen, das Leuten zu zeigen, das Produkt eben, ja, einfach so zu gucken, ob das vielleicht für irgendjemand interessant ist. Und jede Woche wieder haben wir eigentlich immer das gleiche Feedback bekommen. Dann wurde gesagt, ja, ist ganz interessant, das Produkt, aber so cool finde ich es nicht. Aber wir haben es geschafft, in 2 Tagen das zu bauen. Das ist ja unfassbar. Und that made us pause, wie man so schön sagt. Und haben dann nach 3 Wochen dann eben realisiert, okay, vielleicht ist dieses Agentic Framework, dieses AI First Engineering, wo wir uns sehr gepusht haben, eben wirklich mit AI komplett zu bauen und nicht mehr Code mit der Hand zu schreiben. Vielleicht ist das Produkt, was die Leute brauchen. Und dann haben wir das gelauncht, beziehungsweise haben wir dann angefangen, daran zu arbeiten, haben das erst mit so einem FDE-Modell gemacht, also wo wir praktisch mit unseren Engineers, die wir noch haben, zu den Kunden gegangen sind, dieses Framework installiert haben und haben dann angefangen, ein Produkt drumherum zu bauen. Und daraus ist eben P0, also unser Produkt geworden. Also die neue Firma heißt Purple und das Produkt heißt P0. Und was ist P0? P0 ist im Prinzip ein Engineering-Team, was du eben benutzt, um Features in deiner existierenden Codebasis end-to-end zu bauen. Und das fängt an mit der Product Description oder der Product Spec. Also du benutzt praktisch P0 dafür, deine Product Spec zu schreiben. P0 hat Kontext von deiner gesamten Codebase, also wirklich von sehr, sehr großen Codebases, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann wird diese Spec einfach an die Agents übergeben und du drückst nur auf Go und du kannst dann Kaffee trinken gehen oder am nächsten Projekt arbeiten oder Mittagessen gehen und die AI exerziert dann im Prinzip die ganze Arbeit durch, inklusive Testing, inklusive wirklich allem, und am Ende kommt dann nur noch ein PR, also so ein Pull Request raus, den ich dann reviewen sollte natürlich als Engineer, und dann kann ich einfach das Ding deployen. Und für mich als ehemaliger Produktmanager hier im Valley ist es halt wirklich Magie, weil ich kann jetzt wirklich alles bauen, was ich schon immer bauen wollte. Und deswegen sagen wir auch, dass das Produkt P0, also wie Productivity Zero heißt, weil du kannst jetzt halt wirklich alles bauen, was du schon immer bauen wolltest. Und weil es gibt Leute, die natürlich dann immer fragen, was ist der Unterschied zu Lovable zum Beispiel? Lovable ist auch klasse, ein Produkt, um Prototypen zu bauen, um neue Ideen auszuprobieren. Aber ich kann halt Lovable nicht in meiner existierenden Codebasis benutzen und das halt an meine existierende Firma sicher anzubinden. Und das können wir halt mit Purple. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, aber was ist denn der Unterschied zu Claude? Ich kann auch in Claude schon Sachen bauen. Ja, kann man, und man sollte da wahrscheinlich auch anfangen. Also wenn man noch bisher nicht mit AI arbeitet, sollte man wahrscheinlich erstmal Claude Code und Co. ausprobieren. Aber da wird man relativ schnell an Grenzen stoßen und man wird relativ schnell merken, dass man, sagen wir mal so, die AI babysitten muss. Man hat ganz viele verschiedene Fenster offen, und wenn man irgendwie über den existierenden Codebasis, über, was weiß ich, die API und das Frontend und vielleicht die App hinweg bauen möchte, dann hat man ganz viele verschiedene Sessions und das ist sehr, sehr viel Arbeit mit der Hand, und dann wird man vielleicht 20%, 30%, 40% produktiver. Aber unser Ansatz ist halt, wie kann man irgendwie 100%, 1000%, 10.000% mehr produktiv werden, und da kommt halt eben wieder P0 ins Spiel, weil wir eben über die verschiedenen Codebasis hinweg end-to-end das Ganze halt machen können und wirklich eine riesen, riesen Erleichterung für jedes Engineering-Team da liefern können. Insofern würde ich mich freuen, wenn sich der oder die eine andere, dass sich das mal anguckt, unter www.bepurple.ai. Das ist unsere URL, aber ich habe noch eine kleine Bitte oder eine Frage an dich Zuhörerinnen hier. Und zwar haben wir das ja bisher nur so soft gelauncht. Ich habe das hier im Podcast erzählt, ich habe mein LinkedIn-Profil umgeschaltet, aber wir haben heute, beziehungsweise am Mittwoch, den 4. März, machen wir bei Hacker News einen Launch sozusagen, um darüber zu sprechen, über Purple. Und was uns da sehr helfen würde, wenn du auf Hacker News gehst und einmal runterscrollst, um zu gucken, wo unser Artikel ist, also wo du Purple AI siehst und das einmal abzuvoten. Ja, oder zu kommentieren vielleicht sogar, das würde uns echt extrem helfen, weil wir halt in der Developer-Community einfach da mehr Support suchen und vor allem Feedback zum Produkt suchen. Also wenn du Lust hast, uns dazu supporten, geh mal auf Hacker News. Ich pack den Link in die Shownotes und uns ein kleines Vot zu geben. Aber ansonsten, ja, probier's gerne aus. Man kann sich jetzt auch selber demnächst anmelden, also oder sonst mit mir einen Call buchen auf bepurple.ai, www.bepurple.ai. Aber das genug der Geschichte zu unserer neuen Reise hier im House of AI. Wir sind alle sehr motiviert und freuen uns sehr, dass es deutlich besser vorangeht, als wir in den Jahren zuvor mit Learn erlebt haben. Insofern stay tuned und damit zurück in den Podcast mit Max.
Und wann hast du das erste Mal so von San Francisco gehört? War das damals auch schon klar für dich, dass man hier auch irgendwie eine Unternehmung gründen kann oder dass man hierher sollte? Also wie ist so dieser Weg hier rübergekommen?
Schon sehr, sehr früh, würde ich sagen. Also ich habe damals, als ich den Podcast auch selber hatte, das war ja so mit 18, 19 rum, dann für 4, 5 Jahre, also eigentlich genau vor der ersten Gründung, habe ich auch schon einzelne Leute interviewt, die damals schon hier waren. Und dann viel natürlich darüber gesprochen haben, welchen Impact irgendwie Silicon Valley of Tech hatte und aber auch selber da extrem viel mitgenommen haben. Sowohl Deutsche als auch irgendwie Europäer, die hier waren, aber dann auch Amerikaner, wo ich dann immer mehr auch gemacht habe damals. Also das war so der erste Einstiegspunkt. Ich glaube, ich habe immer damals schon sehr, sehr viel gelesen über Stanford. Die hatten damals so ein Stanford 2025-Programm, wo die irgendwie über neue Formen von Education geschrieben haben. Und ich irgendwie immer gemerkt habe, so die spannenden Ideen und alles, was irgendwie so Zukunft angeht, wird hier gebaut. Aber hatte natürlich noch keinen persönlichen Zugang, bis dann eben eigentlich vor 3, 4 Jahren, wo ich das erste Mal hier war. Also das hat dann schon irgendwie ein paar Jahre gedauert, natürlich über die verschiedenen Schritte. Aber habe damals, würde ich schon sagen, mit 17, 18 gemerkt, dass die Companies, die ich spannend finde, wo ich mich dann irgendwie stärker auch mit persönlich auseinandergesetzt habe, wo die Leute auch dann alle hier waren.
Aber ich meine, du hast das ja von Anfang an sehr strategisch aufgebaut und hast ja nicht irgendwie gesagt, wir starten jetzt die nächste Firma in Deutschland, sondern du hast ja von Anfang an dann gesagt, okay, die nächste Firma mache ich in San Francisco. Und jetzt heute ist es ja so, das machen das ganz viele, ne? Also in diesem Blueprint haben jetzt viele Leute nachgemacht sozusagen. Ja. Wie bist du da drauf gekommen?
Gut, ich meine, dass natürlich erfolgreiche Gründer immer schon irgendwie hier hingekommen sind und versucht haben, Companies aufzubauen, das ist ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ich glaube, es gab dann irgendwie nach Corona auch eine gewisse Welle, wo es nicht mehr so spannend war, hier hinzukommen. Ich meine, wo wir uns damals kennengelernt haben, da war die Stadt auch noch in einem anderen Zustand. Ich glaube, reden wir jetzt alle ganz anders drüber, mit einem wahnsinnigen Boom irgendwie in den letzten 1,5 Jahren. Ich gebe, glaube ich, auch relativ viel Credit irgendwie Richard, mein Mitgründer. Also wir haben gemeinsam damals beide irgendwie festgehalten. Ich war damals dann nach einem Zwischenschritt in Zürich, dann in Berlin für ein Jahr oder 1,5 Jahre. Er war in London für 5, 6 Jahre schon vorher. Wir haben beide gesagt, ob wir eine Firma in den USA oder in Europa gründen wollen. Dann gab es noch ein bisschen die Diskussion, ob es jetzt dann Deutschland, London oder USA wird. Und wir haben aber relativ schnell gemerkt, wir sind irgendwie beide im Alter und in der Lage, in unserem Leben, dass wir Bock haben, irgendwie nochmal so in die Champions League zu gehen und halt richtig Gas zu geben und uns damit natürlich auch selber persönlich, aber auch beruflich zu challengen. Mhm. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wir haben keine Verpflichtungen. Wir sind in einem guten Abschnitt in unserem Leben, um das zu machen. Plus irgendwo der Markt, den wir dann damals angreifen wollten, war und ist irgendwie sehr softwareorientiert gewesen. Mhm. Where else, ne? Und das war halt nur noch die Frage, ob New York irgendwie versus San Francisco damals.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir sind introduced worden über einen gemeinsamen Freund, Sebastian heißt er. Schöne Grüße. War, glaube ich, bei dir noch nicht. Das können wir, kann ich gerne mal.
Hier in San Francisco?
Der wohnt doch hier, ja. Genau.
Okay.
Genau, super Typ. Wir sind alle Teil von einer Unternehmer-Community, Sigma Squared Society heißt die. War damals eine Community wesentlich mit dem Fundament gegründet, um Gründer unter 26 zu unterstützen, ein Netzwerk aufzubauen, eine Community zu haben. Ich glaube, Victor, der auch mal hier war, ist da auch drin, gibt auch einige andere. Und haben da über sozusagen das Fundament gelegt für unsere Beziehung, haben dann extrem viel Zeit verbracht mit Wandern, waren in Lissabon zusammen und haben dann entschieden, gemeinsam zu gründen über den Prozess dann. Genau.
Ja, cool. Ich meine, das ist ja mal so einer der wichtigsten Punkte, dass man halt jemand hat, auf den man sich so stark verlassen kann, ne? Und wenn man sich über so eine Community dann kennenlernt, umso besser. Dann seid ihr hergekommen und wie bist du das angekommen? Weil ich meine, wir kommen jetzt so langsam darauf zu sprechen, was ihr da macht. Und ich weiß noch, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, habe ich so gedacht, der Typ ist irgendwie Anfang 20 und der will jetzt irgendwie den Leuten erklären, wie man Software verkauft, aus Deutschland heraus. Was weißt du, was andere Leute nicht wissen? Ne? Und, also wie seid ihr erstmal auf das Thema gekommen, dass ihr euch um diesen Vertriebsprozess halt irgendwie kümmert oder wo war dein besonderes Insight?
Ja, ich würde sagen, hat fundamental damit angefangen. Ich war vorher, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber 2,5 Jahre in Zürich bei einer Series B oder Series A, gerade so auf dem Weg zur Series B Company mit ein paar hunderttausend Nutzer auf der ganzen Welt verteilt, ultra spannende Enterprise-Kunden. Und ich habe dann die ersten 10 bis 12 Monate war ich der Chief of Staff und CEO, der war vorher relativ hoch bei FAS, also Multibillion irgendwie Company, relativ hoch, sehr erfolgreich. Ich habe viel gelernt von dem, was es eigentlich bedeutet, irgendwie CEO von einer Company zu sein und ihm halt irgendwie zu helfen bei vielen strategischen Projekten, und bin dann aber relativ schnell, ganz natürlich, auf den Chief Product Officer in der Company gestoßen. Und wir haben irgendwie eine sehr irgendwie gute Beziehung aufgebaut, und ich hatte Lust, mehr über Produkt zu lernen, und habe dann von ihm A, viel lernen dürfen, aber dann auch eigentlich knapp 2 Jahre lang neue Produkte für die Company gemacht. Also wir haben uns da mit einem kleinen Team überlegt, wie können wir die existierende Technologie, wir hatten irgendwie 3 oder 5 Patente auf Basis auch von irgendwie Sprachtechnologie, was ich ja auch dann vorher gemacht habe, und haben überlegt, wie können wir mehr von dem Markt eigentlich dann erklimmen, und haben dann neue Produkte gebaut. Und da war halt immer auch immer eine der Kernfragen, wie befreien wir die Produkte überhaupt, also gerade wenn wir neue Produkte haben, und wie definieren wir historisch, aber auch dann sozusagen nach vorne gerichtet eigentlich ein ROI von den einzelnen Use Cases, die wir unseren Kunden halt international angeboten haben. Und das war damals, dann haben wir sogar einen Experten, glaube ich, mal reingeholt, kann ich mich zurückblickend daran erinnern, aber wir haben es nie wirklich mal so ein System gebaut, um zu verstehen, welchen Wert erreichen wir denn eigentlich, oder wie berechnen wir den Mehrwert für unseren Kunden, und wie machen wir das fundamental über die verschiedensten Use Cases. Und dann kam Richard und ich zusammen und haben diese These eigentlich mal grundsätzlich erstmal gehabt, dass jeder will irgendwie einen Preis definieren von einem Produkt. Du weißt aber nie, was ist die Willingness to Pay von einem Kunden. Also wie viel ist der Kunde eigentlich bereit zu zahlen? Und das war so der Einstiegspunkt, wo wir gesagt haben, lass uns mal damit anfangen. Und haben dann, glaube ich, knapp 100 Gespräche geführt in der ersten Research-Phase, und haben herausgefunden, dass es A, natürlich irgendwie Billing-Systeme gibt, die dir helfen, dein Produkt irgendwie erstmal überhaupt zu billen und dann irgendwie einem Kunden eine Rechnung zu schicken. Aber eigentlich, was keiner so wirklich verstanden hat, ist die Infrastruktur darüber, nämlich zu verstehen, über deine X-Produkte hinweg, über die hunderten verschiedenen Use Cases, die du anbietest, wie definierst du denn eigentlich für den speziellen Kunden und die spezielle Persona eigentlich ein ROI? Wie berechnest du das? Und da haben wir halt angefangen, uns tiefer mit auseinanderzusetzen und im Endeffekt dann da eine Infrastruktur für zu entwickeln, die dann heute unter anderem Vertriebler nutzen, um zum Beispiel ein Business Case zu bauen, ne? Wo du einmal mit dem CFO sprechen musst und du musst dem CFO erklären, von den 3 Produkten, was ist denn der entsprechende Mehrwert? Und das Ganze war halt vorher immer was sehr manuell war, und wir haben das Ganze quasi automatisiert.
Okay. Und war das von Anfang an auch die Idee, oder? Ich meine, meistens ist es ja so, man fängt mit was an und dann spricht man mit Leuten, dann adjustet man das wieder. Also ja. Wie war so dieser, ich sag mal, ihr habt ja nicht so richtig gepivotet, aber wie ist so ein bisschen so der Prozess gewesen da?
Ja, wie halt jede Company, glaube ich, und dann machst du halt irgendwie so gehst du deinen Weg. Wir haben angefangen mit, also unsere erste These war eigentlich eine Art Quoting-Tool zu bauen. Also für die Leute, die sich jetzt mit Technologie dann vielleicht weniger auseinandersetzen, aber es ist im Endeffekt eine Möglichkeit, dein Angebot dem Kunden zu schicken. Und da gibt es halt entsprechende Komplexität. Je komplizierter die Produkte werden, desto mehr hast du verschiedene Verbindungen. Und so ein CPQ-System ist halt eine einzelne Kategorie, die auch Salesforce und andere groß gemacht haben, wo es dann im Endeffekt darum geht, dieses Angebot zu erstellen. Da haben wir damals mit angefangen. Ich würde sagen, das waren so die ersten 8 bis 10 Monate. Mhm. Und haben aber A gemerkt, super viele Companies existieren schon in der Kategorie. Und B haben wir nicht so wirklich herausgefunden, was ist jetzt dann unsere Differenzierung. Ja. Und sind dann einfach tiefer rein, haben einen halben Schritt zurückgemacht und haben eigentlich verstanden, okay, mit der Grundlage, die wir schon hatten, können wir ein anderes Problem quasi upstream lösen, nämlich auf dieser Value-Infrastruktur-Ebene und Organisationen im Idealfall überhaupt mal dabei zu helfen, zu verstehen, wo identifiziert ihr denn heute einen Mehrwert und wie berechnet ihr den dann eigentlich über die komplette Partnerschaft mit eurem Kunden. Und das ist was, wo wir seitdem, glaube ich, eine Positionierung gefunden haben, wo wir uns extrem wohl drin fühlen, wo wir aber auch einfach einen extrem spannenden Kunden onboarden konnten. Und von da, ich meine, du kennst das selber, dann geht das halt von alleine los. Also wie du dann von dem einen Use Case in verschiedene andere Use Cases weiterentwickelst, das passiert dann relativ automatisch.
Okay. Erklär noch mal ein bisschen besser, was ihr da jetzt heute macht. Beziehungsweise erstmal ganz kurz sagen, wie habt ihr am Anfang das finanziert? Ihr habt ja schon dann auch Geld aufgenommen. Ich glaube, ihr habt relativ große Pre-Seed-Runde auch Grace, ne?
2,7 Millionen.
Genau. Ja. Wie, also warst du dann schon hier und hattest du irgendwie schon die ersten Kunden, oder war das einfach nur das Pitch-Deck und du bist dann rumgegangen und gesagt, wir machen das, wir greifen an, Champions League, let's go?
War ein sehr früher Prototyp, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt ja die schöne Story, wo man eigentlich auf sein erstes Produkt schaut und ein bisschen lachen muss, was man darüber irgendwie gebaut hat. Und ich glaube, das war bei Richard und mir dann damals so. Also wir hatten ein gutes Pitch-Deck, würde ich sagen. Wir hatten eine These auf dem Markt. Wir hatten natürlich schon irgendwie vorige vorherige Erfahrung plus wahrscheinlich irgendwie 70 bis 100 Gespräche mit Preisexperten, Führungskräften im Vertrieb, sowohl hier als auch in Europa. Das hat uns, glaube ich, eine Möglichkeit gegeben, eine sehr kredibile irgendwie Geschichte zu erzählen, was wir da eigentlich lösen wollen. Das hat uns geholfen. Wir haben dann mit verschiedenen Investoren gesprochen, wie das halt so ist. Anfangs mal angefangen, irgendwie wollten wir eigentlich 500.000 raisen. Und hat das Ganze ein bisschen aufgebaut und haben gesagt, wir geben uns mehr Puffer und machen 2,7 Millionen. Mhm. Das war aber noch aus Deutschland raus. Also es war alles auch noch in einer anderen Phase, wo ich damals das Gefühl hatte, das war so direkt nach Corona, da waren die Investoren teilweise auch nicht mehr in San Francisco oder noch nicht, jetzt sind sie alle wiedergekommen. Und wir waren auch noch nicht so, also es war noch nicht so normal, irgendwie mal eben für 2 Tage dann rüber zu fliegen. Mhm. Und dementsprechend haben wir das dann aus London / irgendwie Deutschland gemacht und sind dann aber, sobald wir, als wir das Visum hatten, sofort dann rüber gegangen. Also das war dann schon damals auch anders, da war Y Combinator auch noch remote und es war noch nicht wieder so viel wie jetzt, also ja. Personen, die Leute sind irgendwie hin und her, sondern es war irgendwie wesentlich noch sehr gespalten und getrennt.
Ja. Aber ihr habt das ja auch ohne irgendeinen Accelerator gemacht, ne? Also ihr habt praktisch die erste Runde Pre-Seed 2,7 Millionen, ihr musstet nicht irgendwo 6 oder 7% von der Company abgeben, das ist schon sehr beeindruckend. Also wenn ich jetzt mal so über die ganzen Gründer hinweg gucke, die jetzt hier in den letzten paar Wochen alle auf dem Stuhl saßen, das hat eigentlich keiner so gemacht. Ja. Das ist ja schon sehr beeindruckend, dass ihr dann eigentlich ohne, gut, ihr hattet vorher schon mal Gründung gemacht und so, aber das ist schon interessant, dass ihr da so diese Weitsicht irgendwie hattet. Jetzt
hört sich natürlich rückblickend immer alles geplant an, als vielleicht.
Ja, natürlich. Klar, im Nachhinein sieht das immer gut aus. Klar, ne? Aber ich finde das trotzdem, wenn man halt irgendwie Mitte 20 ist und dann eben nicht so dieses Sprungbrett im Prinzip ja benutzt. Man muss ja schon sagen, das ist ja schon sehr hilfreich. Also gerade für euer Tool zum Beispiel wäre wahrscheinlich YC oder Neo oder was weiß ich, sicherlich auch nicht doof gewesen. Aber wenn man es halt auch ohne schafft, umso besser. Ne?
Klar.
Weil die Verwässerung davon ist jetzt auch nicht so wenig. Sure. Wenn ich heute auf eure Homepage gehe, dann steht da halt AI Value Engineer und so. Und das ist sehr kryptisch für den einen oder anderen vielleicht. Deswegen will ich noch einmal kurz da noch mal rein diven, was das eigentlich bedeutet oder was ihr darunter versteht. Weil so wie ich das so sehe, versucht ihr ja schon eine neue Kategorie sozusagen zu bauen. Ne? Also ist ja nicht so, dass ihr jetzt sagt, okay, ihr habt vorher Jira benutzt und jetzt nutzt ihr Linear oder so, sondern ihr sagt ja, okay, da ist wirklich ein Gap und wir wollen da rein, wir wollen das Behavior changen, wir wollen halt was bauen, was vorher die Leute noch gar nicht wussten, was sie jetzt brauchen, was auf der einen Seite natürlich mega geil sein kann, wenn das richtig groß wird, dann ist es halt so, you're the one, ne? Dann seid ihr so ein bisschen Standard, aber es ist auch eben schwieriger. Deswegen erklär noch mal genau, was ihr da jetzt eigentlich kauft, für wen, also wenn Werbeslot sozusagen hier. Also was wollt ihr da, wer soll sich bei dir melden?
Ja, ich glaube, also um vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, ne, ich glaube, wir sehen gerade links und rechts, habe ich anfangs kurz erwähnt, wird extrem viel Geld in AI-Projekte und irgendwie AI-Tooling gesteckt. Die fundamentale Frage, die jeder CFO, jeder Entscheidungsträger irgendwie hat, ist, kann dieses Produkt mir einen Mehrwert liefern? Und heutzutage reicht das halt eben nicht mehr, wenn du mehr Funktionalität anbieten kannst und mehr Features, sondern du musst nachweisen können, dass du besser bist als jeder andere. Mhm. Und das Nachweisen kommt halt über eine Berechnung, über natürlich aber auch eine Story, die du erzählen kannst, warum du differenzierter bist als alle anderen.
Mhm.
Was viele der besten Companies heute machen, ob du dir irgendwie historisch ein ServiceNow, ein Salesforce, ein Snowflake, ein Databricks, viele anguckst, die haben eigene Teams intern, die sogenannten Value Engineers, das sind im Endeffekt Spezialisten, die sich verschiedene Datenpunkte angucken, um A zu verstehen, welche Performance haben wir denn eigentlich bei unseren Kunden mit den Use Cases und Produkten, die wir sozusagen angeboten haben und wie berechnen wir das von quasi dem ersten Gespräch mit dem Kunden hin bis zum Renewal und dann nachher auch natürlich, wenn du mit dem Kunden dich erweiterst und expandest. Und die sind quasi darauf spezialisiert. Das Problem ist, du hast in meisten dieser Companies irgendwie mal vielleicht 5 bis maximal 15 von diesen Spezialisten. Die müssen irgendwie teilweise tausende von Vertrieblern oder auch Customer Success Managern dabei helfen, das zu machen. Das heißt, fundamental funktioniert das gar nicht. Also wir können vielleicht irgendwie mal 50, 60 Leute pro Person irgendwie begleiten, aber die schaffen es halt niemals zu skalieren. Das heißt, wir sind für diese Companies eine Möglichkeit, diese Funktion zu skalieren über eine ganze Organisation hinweg. Also wir haben Kunden oder Nutzer in Japan, in Deutschland, in den USA, in allen Sprachen. Und dann gibt es aber natürlich eigentlich ein großer Anteil unserer Kunden und dann aber auch des Marktes, Organisationen, die diese Leute gar nicht einstellen können, die nicht finden, die sind auch mega teuer, wo wir im Endeffekt dann die Infrastrukturen der Stack sind, um einer Organisation dabei zu helfen, wegzugehen von einem Feature-Sale hin zu einem Outcome-Sale und eigentlich die ganze Organisation fundamental zu verändern, dass im Endeffekt jeder Produktmanager, wenn ein neues Produkt auf den Markt gebracht wird, sich einmal kurz die Frage stellt, wie kann ich in Minoas Datenschatz reingehen, um zu verstehen, ob dieses Produkt, was wir in 3 Monaten launchen wollen, ein Value kreiert. Wie mache ich das messbar? Haben wir historische Datenpunkte, die mir helfen, eine Produktentscheidung zu treffen? Bis hin zu, wir haben jetzt mit einer Chief Marketing Officerin gesprochen von einer Sequoia-Portfolio-Firma, die Kunde von uns ist, die unsere Daten nutzen will, um zukünftige Case Studies besser an den eigentlichen Value zu mappen und zu sagen, jede Case Study, die rausgeht, muss ein Verständnis darüber haben, was der ROI von diesem Projekt war, ja, mit dem Kunden. Und all das sind wir quasi Infrastruktur, unser Core Use Case ist im Sales. Aber natürlich, wenn ein Vertriebler unser Produkt nutzt, sammeln wir im Hintergrund super spannende Daten, die dann der Marketer oder der Produktmanager nutzen will, um eigene Entscheidungen besser zu gestalten. Und da sehen wir quasi so diese Category, dass langfristig eine Kategorie aufgebaut wird rund um Value-Infrastruktur für eine B2B-Company. Und da hat es historisch das noch nicht gegeben, aber auch, weil wir natürlich mit unfassbar vielen Daten arbeiten, die im Endeffekt sehr unstrukturiert sind, die historisch dann Data Scientists manuell irgendwie verstehen mussten, mit Machine Learning, und heutzutage wir natürlich AI auch nutzen können, um ein deutlich besseres Verständnis zu kriegen von unstrukturierten Daten und dann unseren eigenen Daten intern, die wir sammeln, über dann die Vertriebler oder die Customer Success Manager, die unser Produkt nutzen.
Okay. Und also was ist dann der User? Dann habe ich einen Vertriebstypen, der da sitzt irgendwie, und bisher hat er irgendwie ein PowerPoint rausgeschickt und dann da so 2 Slides. Wenn du das nicht machst mit uns, dann kostet dich dein Leben $100,000. Und wenn du uns benutzt, dann kostet es nur $10,000 und der ROI ist dann $90,000. Also jetzt vereinfacht gesagt, ne? Ja. Und jetzt habe ich eine Plattform, wo ich mich mit dem Kunden gemeinsam einlogge, ja, und man kann gemeinsam diesen Business Case mit dem Champion irgendwie aufbauen und kommt nachher ein PowerPoint raus, oder was ist die Journey da?
Also das meiste ist schon mal, dass die meisten Vertriebler schon mal gar nicht erst machen.
Okay.
Also das ist einfach so, dass ein Großteil der Vertriebler machen das gar nicht, obwohl, wir haben eben mit einem President von unserem Kunden gesprochen, der gesagt hat, das Spannendste ist eigentlich, dass wir wissen, dass es funktioniert, und wir wissen, dass wir höhere Winrates haben, wir wissen, dass unser Sales Cycle irgendwie schneller ist, wir wissen, dass unsere Discounts kleiner werden, aber wir machen es halt einfach nicht. Mhm. So, und was Minoa am Ende schafft, ist halt so einer Person und dann natürlich dementsprechend ein Revenue-Team zu helfen, das A immer zu machen, und dann B, wenn man es macht, natürlich den entsprechenden Impact zu sehen. Wenn das Vertriebler machen, dann ist das meistens heute irgendwie, also die versuchen halt irgendwie verschiedene Datenpunkte zusammenzubringen manuell, was oft dann, wenn du halt auch über schnell wachsende Companies nachdenkst, dann relativ schnell chaotisch wird, weil der Vertriebler kauft irgendwas, was dann nachher der Customer Success Manager übernimmt, und dann gucken die sich an und sagen, was hast denn du da eigentlich verkauft? Ja. Also da steht halt dann auch keiner hinter, und da sind halt auch keine Guardrails in da, ne? Also die dann eigentlich einmal definieren, was ist denn eigentlich was sind die Benchmarks, an die wir an unsere Kunden treten wollen? Und wie gehen wir jetzt auf den Christian zu und sagen, hey, wir haben schon mal mit dir gearbeitet, du bist in der Industrie, du bist die und die Persona, wir haben schon mal mit 100 anderen Kunden mit dir gearbeitet, die genauso sind wie du. Mhm. Das ist der Erfolg, den wir mit denen gehabt haben. Und dieser Datenpunkt existiert halt bei meisten Vertrieblern nicht. Also sie gehen dann in irgendwelche Systeme, vielleicht sogar in ChatGPT und Gemini, kriegen halt irgendwie einen Datenpunkt rübergeworfen, der aber fundamental nicht mit der Organisation übereinstimmt. Und so fängt, also A, LLMs halluzinieren natürlich auch zu einem gewissen Extent, aber du hast halt auch einfach das Problem, dass es nicht aligned ist mit der Art und Weise, wie eine Organisation über den Value nachdenkt. Und das schaffen wir quasi einmal, indem wir eine Struktur und ein Framework geschafft haben, was dann jeder Vertriebler nutzen kann. Er geht dann in unsere Plattform rein, kann zum Beispiel ein Business Case bauen, also greift dann auf unsere Daten zu. Wir guiden den Prozess, automatisieren im Endeffekt einen Business Case mit historischen Benchmarks, und du kannst dann mit deinem Kunden sagen, hey Christian, ich sehe hier, du bist der und der Kunde im Retail. Das ist irgendwo grundsätzlich, was wir für dich tun können. Wir können gerne jetzt nochmal über die Zahlen sprechen, und dann hast du eine Konversation mit dem Kunden und kannst sagen, ja, es ist vielleicht nicht 8%, sondern 6%, und mit dem Pitch fühlst du dich dann wohl, zum CFO zu gehen. Und diese Gemeinsamkeit oder diese Kollaboration hilft A, dem Vertriebler mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, wenn die dann auch gerade mit dem Kunden über Zahlen sprechen, aber auch natürlich mit dem Kunden, der dann darauf zugreift, ein Verständnis dafür zu bekommen, warum jetzt der Kunde oder der Vendor besser ist als der andere, und schaffst eine Vergleichbarkeit, die dem Kunden hilft, die beste Entscheidung zu treffen. Mhm. Und da kommen wir halt dann in die Mitte quasi.
Und habt ihr dann auch so ein Forward Deployed Engineering eigentlich? Weil ich meine, so ein Produkt bedarf ja schon viel Anpassung irgendwie, stelle ich mir das jedenfalls vor, weil ja jeder Kunde eine andere Art von Produktstruktur, eine andere Art von Pricing und so weiter hat. Also müsst ihr da, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden onboardet, müsst ihr da extrem viel anpassen, oder ist das so out-of-the-box Self-Service-Sign-Up?
Wir sind immer noch relativ klein, wir sind weniger als 10 Leute. Das heißt, mit den Kunden, die wir haben, können wir jetzt nicht mit jedem Kunden 20 Stunden verbringen. Also wir versuchen das schon sehr viel Agentic zu machen. Also wir haben eigene Agents entwickelt, die dann in verschiedenste Datenstrukturen reingehen, um zu verstehen, was sind denn potenziell deine Use Cases, wie berechnet man die denn? Also was sind potenzielle Benchmarks, mit denen du schon mal arbeiten kannst? Das heißt, wir haben eigene Agents entwickelt, die das zu der ersten Version schon mal automatisieren können. Mhm. Und was dann eigentlich stattfindet, das ist eigentlich das Coole, dass interne Spezialisten dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt das mal an und verändere dann nochmal und kriege quasi nochmal von Version 1 zu Version 2 bin ich dann quasi der, der dann nochmal das refined. Und da kommen wir dann teilweise rein, also wir nennen das intern jetzt auch dann schon irgendwie Forward Deployed Value Advisors zum Beispiel, mhm. wo wir dann von unserer Seite helfen und wir sind dann quasi ein Forward Deployed Value Advisor und wir geben vielleicht nochmal einen letzten Schwung, einen letzten Feedback, was wir sehen bei anderen Kunden und wie man es vielleicht nochmal ändern kann, aber wir können da natürlich jetzt keine irgendwie 20 Stunden verbringen, sondern es ist dann meistens so der letzte Schliff, damit die Kunden sagen, okay, in Woche 2 haben sie sich quasi alles nochmal angeguckt und in Woche 3 geht es los und es geht an die Vertriebler, also es ist dann meistens auch so, also wir sind relativ schnell, wenn es darum geht, irgendwie eine erste Version zu haben und dann den Vertrieblern zum Beispiel Access zu geben, also es ist dann irgendwie so 1 bis 3 Wochen.
Okay. Wir haben ja hier so eine Glocke bei uns im Büro hängen und alle Startups, die im House of AI sind, wenn die einen Sale machen, dann müssen die da hinlaufen und daran läuten. Ihr seid wahrscheinlich in den letzten 3 Monaten die in der Firma hier im House of AI, die das am häufigsten geläutet haben. Also erstmal dazu Glückwunsch. Was für Arten von Kunden kommen da zu euch? Also was ist der Buyer? Ist das eine Softwarefirma? Ist das irgendwie sich ein Schraubenverkäufer oder also was für eine Art von Firma kauft euch?
Also im Großteil jetzt gerade noch Softwarefirmen. Also wir haben einzelne Firmen, die im Professional Services oder im Consulting, also in Beratungen sind, auch sind, die unser Produkt jetzt anfangen zu nutzen, weil auch die haben eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die sie natürlich verkaufen und müssen sich die Frage stellen, wie können wir eigentlich unseren Beratern eine einfache Möglichkeit geben, mit dem Kunden über Outcomes zu sprechen. Jede Beratungsfirma denkt da gerade auch drüber nach, dass vielleicht sogar deren Packaging sich verändert, mehr Richtung Outcomes, weniger Stunden, die einfach abgerechnet werden. Ich meine, Harvey und Co. Haben das schon vorgemacht im Anwaltsbereich oder geben jedenfalls eine potenzielle Richtung vor und ich glaube, das Gleiche sehen wir jetzt in anderen Industrien. Aber Kernmarkt sind Softwareunternehmen. Wir arbeiten mit Snowflake, Vanta, Ironclad, also verschiedenste Verticals zusammen, sowohl sehr horizontale Datenplattformen wie Snowflake, die tausende Nutzer auf unserer Plattform haben, aber auch natürlich sehr vertikal spezifische Firmen wie Vanta, die eine Security Compliance Software gegründet haben, die natürlich einen anderen Use Case haben. Aber wir sehen schon, dass Organisationen, die mal sozusagen 10, 15 Millionen und aufwärts haben, sich irgendwann die Frage stellen, okay, wir haben eine erhöhte Komplexität. Das kann meistens bedeuten, wir haben mehrere Produkte oder wir haben international expandieren wir oder wir stellen extrem schnell ein. Das sind meistens so die Faktoren, wo dann intern Komplexität aufkommt und sich jeder die Frage stellt, wie machen wir die Komplexität einfacher und dann haben wir einen spannenden Use Case.
Okay. Mir hat ein Freund und Berater mal gesagt, als Early Stage Startup don't hunt elephants, don't hunt deers.
Ja, stimmt.
Und wenn ich mir euer Kundenportfolio angucke, ist es aber eigentlich eher die Elephants, ne? Also Snowflake, glaub Personio ist auch gelistet bei euch. Also ihr habt echt richtig fette Accounts und wie du schon sagst, ihr seid hier unter 10 Leuten und rockt da diese großen Accounts und du bist ja der einzige Vertriebler, so wie ich das sehe. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche geheimen Leute irgendwo anders arbeiten, aber was ist dein Playbook? Wie kommst du als Early Stage Startup an diese großen Firmen ran? Machst du erstmal so, hey, lass uns einen kleinen Test machen oder also wie schaffst du das, was andere nicht schaffen?
Gute Frage. Ich glaube, also im ersten Schritt musst du irgendwas haben, was ein Problem ist für den Kunden. Also wenn kein Problem da ist oder keine strategische Vorstellung, dann gibt's auch keinen Kunden, der Geld für dich ausgibt. Also es fängt immer damit an, erstmal zu verstehen, hat der Kunde überhaupt eine strategische Relevanz und hat der ein Problem, das du lösen kannst. Mhm. Wenn das der Fall ist, und ich glaube, da lernen wir selber irgendwie jeden Tag mehr und mehr dazu. Wir haben festgestellt, dass wir immer mehr anfangen, eigentlich wie so kleine Mini-POCs zu machen. Also 1, 2, maximal irgendwie 3 Wochen. Sehr klar abgesteckt, was ist der Use Case, was sind die Erfolgskriterien und dann mit dem Kunden ein gemeinsames Commitment schaffen und sagen, hey, wir investieren Zeit, ihr investiert Zeit. Also bevor wir jetzt irgendwie tiefer gehen, lasst uns einmal irgendwie grob den Rahmen abstecken.
Lasst ihr euch das bezahlen, diese ersten Piloten?
Nee, also es ist meistens, aber wir versuchen, bevor wir diese kleinen Mini-POCs haben, schon mal den Economic Buyer, also den Stakeholder, der am Ende dann auch dann die Taschen öffnet, den einmal sozusagen mit reinzuholen und zu sagen, hey, das ist unsere Vorstellung, ist das aligned mit deiner irgendwie A, deinem Budget, aber B, auch dem Prozess, den wir machen. Und wenn wir da irgendwo ein gemeinsames Verständnis haben, dann geht's quasi los. Und das Schöne ist eigentlich, dass du A, ein klares Ziel hast, wo du darauf hinarbeitest, also nach den 2, 3 Wochen ist auch vorbei. Und du kannst natürlich dann aber auch das nutzen, um sehr zielgerichtet jeden Tag, Woche für Woche irgendwie klar zu sagen, was wird getestet. Und ich glaube, das hat extrem viel gebracht bei uns, um eine Struktur reinzubringen, wo das ganze Team hintersteht, also bei uns, aber auch beim Kunden, auch bei uns. Also die Engineers sind ja auch mit involviert, ne, und gucken sich die Logs an und gucken sich an, wie der Kunde durch den POC geht, und es schafft so ein gemeinsames Ziel irgendwie, okay, wir machen jetzt zwei Wochen mit dem Kunden Vollgas oder danach zwei Wochen mit dem anderen oder parallelisieren natürlich auch, und jeder hat aber eine klare Vorstellung, wann es auch wieder mit dem speziellen Kunden dann vorbei ist. Und ich glaube, das hat irgendwie sehr zielgerichtet uns dabei gebracht, irgendwie eine Vorstellung zu haben. Wenn es natürlich darum geht, die Kunden im initialen Schritt erstmal zu finden, ich glaube, gibt es verschiedene Wege. Wir sehen jetzt sehr, dass wir intern so einen kleinen Netzwerkeffekt auch haben, weil natürlich die Business Cases, die bei uns kreiert werden, auch mit dem Kunden geteilt werden. Das heißt, potenzielle Kunden dann sehen, ach spannend, irgendwie Vantern nutzt irgendwie Minoa, was ist Minoa? Und dann sagen wir, warum nutzen wir das eigentlich nicht? Ja. Das heißt, da haben wir so einen ganz spannenden Netzwerkeffekt, wo wir dann natürlich auch Leads drüber bekommen, und dann experimentieren wir halt ständig in verschiedene Richtungen, um halt auf die richtigen Kunden zuzugehen. Aber ich glaube, im ersten Schritt fängt es immer damit erstmal an, deinen Markt sehr gut zu verstehen. Ich glaube, da kannst du auch nichts irgendwie hacken und irgendwie schneller machen, sondern du musst einfach sehr gut nachvollziehen, was ist das tiefer liegende Problem, wie quantifiziert man das natürlich auch, aber dann auch, wie, was ist dann entsprechend die Message, die dann auch bei dem Kunden ankommt. Und ich glaube, da gibt es keine Geheimformel. Da muss man, also wir machen das jetzt ja auch seit irgendwie 2, 2,5 Jahren, und im ersten Jahr war es viel herausfinden, mit ersten Designpartnern arbeiten, an der ersten Hypothese. Und da hat sich dann, glaube ich, viel irgendwie klargestellt, was eigentlich das Problem ist, was wir lösen wollen.
Okay. Und du hast gerade Netzwerkeffekt, ist natürlich genial, ne? Ist so wie ein Beispiel, vorher waren wir in einem anderen Coworking Space schon zusammen, da ja, saß Mintlify.
Ja, ja, klar.
Und
klar.
Die sind ja auch so die Rockstars des Netzwerk Gedanken, ne? Die sind halt einfach so the default of all code documentation, einfach so, ne? Weil jeder guckt sich die anderen code documentation an und sagt, ah, Mintlify, gut, dann machen wir das halt auch. Ja. Aber das ist die Hürde natürlich ein bisschen einfacher, das ist so ein bisschen product-led growth, du kannst es einfach machen, du musst jetzt nicht in Hahn da irgendwie anrufen, sondern kannst es einfach machen.
Ja.
Ihr braucht ja schon auch irgendwie ein gewisses Outbound, gehe ich mal von aus. Ich weiß noch, hier saßen Leute von deinem Chief of Staff, den du mal eine Zeit lang hattest, der saß dann hier irgendwie und hat den ganzen Tag diese Cold Calls gemacht und so, mit so verschiedenen Software-Tools. Gibt's da irgendwelche, du hast gerade schon gesagt, es gibt keine Hacks, aber gibt's irgendwelche Sachen, die gut funktioniert haben oder auch nicht? Clay und was weiß ich, was es alles für Tools gibt. Also gibt's irgendwelche Tools, die du sagst, ey, das hat uns total geholfen?
Also ich glaube, auch da haben wir, glaube ich, relativ viel ausprobiert. Ich glaube, Cold Calling ist was man mal ausprobieren sollte. Mhm. Ist, glaube ich, in jeder Kategorie, in jedem Markt anders. Ich glaube, wenn du hast eben von der Schraubenfirma gesprochen, die gehen vielleicht öfter dran als jetzt der Head of Sales, der genau weiß, was hinter dem Cold Call steckt. Mhm. Also da mussten wir natürlich auch viel lernen, viel herausfinden über die Zeit. Wir nutzen selber natürlich irgendwie verschiedene LLMs auch, die dann genug Kontext haben, also von irgendwie Claude über ChatGPT, Gemini, wo wir natürlich intern auch im Team immer sehr viel testen gegeneinander und auch gucken, was performt für die speziellen Use Cases. Ich glaube, wir haben angefangen, neben unserem eigenen Produkt auch sehr stark dann eigene kleine, sehr spezialisierte Agents zu bauen für unsere Core Use Cases rund um Customer Success. Natürlich auch die Playbooks zu hinterlegen und zu sagen, was ist eigentlich der Kontext, wie wir Customer Success mit Kunden machen wollen, was ist besonders wichtig, und dann da in jedem Schritt eigentlich der Beziehung mit dem Kunden uns auch eine Hilfestellung zu geben, wie wir schneller durch diese Prozesse gehen können. Also wir fangen an, ich glaube, wir haben relativ, in Anführungsstrichen, glaube ich, traditionelles Deck, was so normale irgendwie Go-to-Market-Tools angeht. Also wir nutzen lustigerweise Salesforce als CRM, haben irgendeinen Call-Recorder, wo wir jeden Kunden-Call aufzeichnen und uns natürlich hilft, auch irgendwie ständig dran zu bleiben.
Also du da Fathom, was du meinst.
Genau, wir sind auch sehr eng mit Gong und anderen, aber genau, jetzt gerade intern noch Fathom. Und versuchen natürlich aber eher eigentlich jetzt nicht zu sagen, wir haben super viele Systeme, wo wir einzelne Actions drüber machen, sondern da können wir dann auch selber die Action machen. Aber ich glaube, es geht mehr auch darum, initial überhaupt einen Insight zu bekommen über die verschiedenen Datenpunkte. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt gerade deutlich einfacher, in die verschiedenen Pools reinzuschauen. Wir nutzen zum Beispiel Hacks intern, um Kunden, also sozusagen Usage-Daten besser zu verstehen.
Ja, ist das?
Hacks, also HX. Also relativ cool, die haben direkte Integration in Slack, wo du dann auch mal irgendwie fragen kannst, hey, für jetzt irgendwie die spezielle Funktionalität, wie oft wurde die in dem Kunden letzten Woche genutzt? Dann kriegst du da irgendwie ein grobes Gefühl. Das sind Sachen, die, wo wir jetzt gerade halt sehr viel experimentieren. Ich glaube, was uns sehr gut als Organisation geholfen hat, ist, einmal in unserem eigenen Data Warehouse Struktur zu finden, um Daten auffindbar zu machen und dann aber auch durchsuchbar zu machen, für uns Analysen zu fahren. Immer ein Pain für alle Engineers in unserem Team, einmal so dieses Data Warehouse irgendwie halbwegs sinnvoll aufzusetzen, aber jeder freut sich jetzt drüber, dass du quasi mit einer kleinen Query, einem kleinen Satz eine komplette Analyse machen kannst über ein gewisses Feature zum Beispiel innerhalb von mehreren Accounts. Mhm.
Ja. Ich frage mich aber trotzdem immer noch, wie du die Leute, also wie du an die Leute rankommst. Ich habe an CIOs bisher nie verkauft, deswegen kann ich sie nicht richtig so sehen, aber ich kann mir halt vorstellen, also das ist ja trotzdem derjenige, der auch Umsatzverantwortung hat. Das heißt, der ist derjenige, der auch der Buyer ist, der hat das Budget und was sich 1 Million Gründer wollen an den CIO von Snowflake oder von was weiß ich was rankommen. Und da musst du doch noch irgendwelche anderen Hacks haben. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber du bist ein sehr guter Golfer auch. Also hilft es jetzt irgendwie mit neuen Golfspielen zu gehen? Oder also irgendwo versuche ich ja irgendwie Sachen hier rauszukitzeln, was andere Leute vielleicht auch irgendwie replizieren können. Jetzt eine Golfkarriere anzufangen mit Mitte 20 ist schwierig, ne? Das habe ich gemerkt, da hätte ich nie gekommen. Aber gibt es da noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, so, das sind so kleine Hacks, die ich benutze?
Ich glaube, was mir extrem geholfen hat, also natürlich arm auf die Leute irgendwie zuzukommen, ist das eine, aber im Endeffekt, was ich herausgefunden habe, ist, alle von den Leuten, über die du jetzt gesprochen hast, sind oft sehr neugierig, wenn du was liefern kannst, das sie vielleicht heute noch nicht wissen. Mhm. Und sind aber auch oft sehr interessiert, auch über sich selber zu sprechen. Und ich glaube, die größte Fähigkeit, die man als Gründer jedenfalls hat oder als Gründerin in einem Startup, ist, auf diese Firmen zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe eine sehr spannende Erkenntnis über einen speziellen Markt oder eine sehr spezielle Erkenntnis über eine These, die euch vielleicht gerade beschäftigt. Wir arbeiten mit XYZ zusammen. Ich würde gerne die These mit euch besprechen, aber dann gleichzeitig in dem Call am Ende auch einfach sehr interessiert zu sein. Also ich habe, glaube ich, jeden einzelnen Chief Revenue Officer, mit dem ich irgendwie eine gute erste Konversation habe, frage ich immer am Anfang oder am Ende, was eigentlich in ihrer Karriere irgendwie zwei, drei Sachen sind, die sie einem jungen Gründer irgendwie weitergeben würden. Und ich glaube, das schafft so eine gewisse irgendwie Ruhe in den Call, wo irgendwie die Person einmal kurz zurückgeht und sagt, okay, ja, wir haben irgendwie über Minua gesprochen, aber wir haben irgendwo auch ein persönliches Gespräch darüber gehabt, was ich dir als irgendwie junger Gründer weitergeben kann. Und ich glaube, das schafft so eine persönliche Verbindung, die eigentlich ja gar nicht so schwer ist. Du musst halt einfach nur natürlich interessiert sein an den Leuten. Und jeder von denen, was sie überhaupt da sind, haben halt irgendwie eine spannende Karriere gehabt. Und da gibt es immer zwei, drei Sachen, die ich irgendwie lernen kann. Und ich glaube, da einfach sich selber nicht zu ernst zu nehmen, aber dann auch eine gewisse Humbleness, glaube ich, irgendwie an den Tag zu legen, zu sagen, am Ende, wir sind irgendwie alle bodenständig, versuchen irgendwie unseren Job so gut wie möglich zu machen. Mhm. Und wenn ich da gewissen Input mitnehmen kann, dann baust du eine andere Beziehung auf. Und das spricht sich, glaube ich, irgendwann rum. Also ich glaube, dass dann die Leute mit anderen Peers sprechen, andere irgendwie Chief Revenue Officer, die vielleicht Ähnliches durchgehen, und dann sagt man halt immer, ja, okay, sprech doch mal mit dem Minua-Team oder sprech doch mal mit Max und Richard. Oder ich glaube, das passiert dann irgendwann, wo du Vertrauen aufbaust, was, glaube ich, jetzt gerade mit AI immer wichtiger wird.
Ja, ich glaube, da sprichst du einen mega wichtigen Punkt an, ne? Dass man einfach so eine Beziehung mit den Leuten aufbaut, die nicht nur über das Produkt geht, sondern halt, dass die Leute so das Gefühl haben, da ist irgendein Freund und dem möchte ich helfen, und dann tut man dem auch in gewisser Weise einen Gefallen, und dann sieht man nachher, oh, das Produkt ist ja auch noch gut. Und dann probiere ich das. In diesem Prozess, ne, ich meine, man geht ja die Leute an und schreibt denen und hat man den ersten Call, dann hat man die in irgendeinem Slack-Kanal und dann gibt es irgendwie erstmal endlos Gespräche hin und her, und so ist es ja nun mal im Enterprise Sales, bis es dann endlich losgeht. Ne? Ja. Wie häufig pushst du da? Also sag mal, du hast den ersten Call gemacht und die sagen, ja, wir gucken uns das an, wir melden uns wieder. Machst du dann irgendwie dreimal die Woche immer Follow-ups oder lässt du die auch kommen? Weil am Ende des Tages muss der Kunde ja auch kommen. Also wie ist da so deine Strategie?
Also ich glaube, Text ist immer eine gute, ich habe, glaube ich, in Amerika speziell gelernt, dass viele Leute gerne einfach auf Text kommunizieren. Und ein Advisor von mir hat mal eigentlich schön gesagt, hat gesagt, per E-Mail machst du eigentlich, wenn du irgendwie was offiziell bestätigen musst. Aber wenn es um informelle und schnelle Kommunikation geht, machst du alles über Text und Telefon. Ich glaube, das bringt dann ab einem gewissen Level relativ viel, speziell wenn du eine Beziehung aufbauen willst, im Hintergrund verstehen willst, wo steht er dir gerade. Also da einfach mehr auf Text und Anrufen sich zu konzentrieren, hat, glaube ich, extrem viel gebracht und ist jetzt nicht unbedingt der natürlichste Weg für mich. Also jemanden einfach direkt anzurufen, musste ich, glaube ich, auch durchgehen, hat aber schon sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, das ist eine Sache. Ich glaube, die andere Sache ist, im Idealfall schon den Prozess vorzugeben, ne? Weil auch wenn man mit sehr erfahrenen Leuten spricht, wird mir, glaube ich, immer wieder klar, dass viele von denen auch selber nicht wissen, was ein guter Prozess ist, um das Ganze zur Ziellinie zu bringen und eigentlich selber zu sagen, hey, das wäre unser Vorschlag, irgendwas, was wir ändern können, wen gibt's noch, den wir mit reinloopen sollten, und da eigentlich eine gemeinsame Diskussion darüber zu haben. Und wenn du es dann einmal festgelegt hast, geht's ja eher darum, die Schritte einfach abzugehen und eigentlich zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade hier, das fehlt uns noch. Und wenn du merkst, es stockt, also dann am Ende des Tages, ich glaube, das, was ich irgendwie im Vertrieb, und das glaube ich sehr unkonventionell, weil ich halt selber nie Vertrieb gemacht habe vorher, aber ich denke mir halt immer, wie wäre es jetzt, wenn du einen Freund oder irgendwie einen Christian auf der anderen Seite hättest, dann würdest du mir auch irgendwie sagen, hey Christian, komm, wir haben jetzt beide keinen Bock, hier irgendwie noch tagelang reinzustecken, hast du Bock weiterzumachen oder nicht?
Ja.
Und dann sagst du halt irgendwie, als Freund willst du halt auch sagen, so, ich habe keine Lust, Fußball zu spielen oder ich habe keine Lust, Golf zu spielen.
Ja.
Und ich glaube, da ja, ist es irgendwie so im Vertrieb, glaube ich, in diesem professionellen Setting, versucht man da halt teilweise dann nicht einfach so, das mal offen anzusprechen.
Ja.
Aber das ist eigentlich genau das, was du offen ansprechen solltest, weil dir das halt hilft, irgendwie dann zu verstehen, dass der andere vielleicht gerade sagt, so, hey, ich habe letzte Woche 3 Leute rauswerfen müssen, wir haben hier intern gerade absolutes Feuer, was können wir das nicht irgendwie eine Woche noch verschieben, sondern sagst du halt, ja, okay, easy, versuch mal alles in den Rahmen zu setzen, dann sprechen wir nächste Woche. Und ich glaube, das am Ende, das irgendwie, da gibt's dann auch gar nicht so klassische Sales-Prinzipien oder so, weil ich kenne die selber ja auch nur zum Teil.
Ja.
Und dann glaube ich einfach zu sagen, okay, jeder hat halt Bock, irgendwie den Spaß zu Ende zu bringen und dann halt wirklich mal Gas zu geben mit einer Implementierung, wie kommt man halt schnellstmöglich hin. Und das ist dann ja meistens eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Ja, das macht total Sinn. Ich finde das trotzdem weiter beeindruckend, dass du an diese riesen Dinger rankommst, ne? Weil wenn du halt als kleines Startup, also ihr seid ja auch mit den großen Deals angefangen und jetzt seid ihr in diesen großen Companies, ist dann der ICP schon halt auch wirklich mindestens 1000 Sales-Leute? Oder also ab wann sollte jetzt jemand kommen? Also ich meine, ich bin auch bei uns der einzige Vertriebler, ich brauche euch ja noch nicht, weil ich mache diese Value-Berechnung halt im PowerPoint.
Ja, klar.
Also ab wann sollte man mit euch sprechen?
Ja, ich sag mal so, sobald du so 20 Vertriebler hast, 15, 20 Vertriebler, wird's komplexer, weil du dann auf einmal anfängst, verschiedene Gegenden verschiedene Locations zu haben, international, innerhalb des Landes. Das ist meistens so ein guter Startpunkt. Das ist dann meistens ein erster Use Case, den man irgendwie gemeinsam ausarbeiten kann. Es sind jetzt auch nicht alle Kunden von uns so groß wie Snowflake, ne?
Ja.
Die sind schon eher sozusagen auf dem höheren Ende.
Ja.
Aber ich glaube normalerweise so ab 15, 20 Leute wird spannend.
Okay, cool. Jetzt macht ihr ja schon einiges an Umsatz. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Zahlen nennen willst. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen anhört mit mehreren tausend Seeds und so, kann man sich vorstellen, dass es da schon irgendwie mindestens mal sechsstellig irgendwie klingelt bei euch. Was würdest du jetzt mit mehr Kohle machen? Also angenommen, da kommt jetzt morgen ein Investor und sagt, hier Max, komm, 10 Millionen Vollgas. Würdest du jetzt sagen, okay, wir hiren 10 Engineers oder 10 Sales-Leute oder so? Also wo geht die Reise hin?
Dann gut, es geht so ein bisschen wieder zurück auf unsere langfristige Vision. Ne? Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, in sehr, sehr viel existierendes Budget reinzutappen, wo Organisationen heute schon Geld ausgeben, wo wir mit AI und mit der Technologie Dinge deutlich schneller, aber auch akkurater machen können. Aber da natürlich auch irgendwo darüber nachzudenken, wie sieht denn eigentlich die Welt in vielleicht mal 3, 4, 5 Jahren aus, wenn Organisationen komplett shiften dahin, mit Agents zu arbeiten, ihren Preis auf Outcomes berechnen und weggehen von vielleicht eigenen einzelnen Sitzplätzen hin zu wirklich dann oder Seats hin zu Outcomes. Wenn das alles passiert, brauchst du halt einen Shift dahin. Und ich glaube, da gibt es ein paar Schritte, die wir machen wollen. Also wir investieren extrem stark in diese Infrastruktur, um herauszufinden, wie kann eine Organisation überhaupt Value definieren und wie macht man das berechbar und dann aber natürlich auch über die verschiedenen Schritte der Beziehung mit deinem Kunden hinweg dann auch immer wieder darauf zurückzukommen. Also ein Beispiel ist, wir arbeiten gerade mit extrem vielen Customer Success Teams, wo wir anfangen, Minoas Framework mit Produktdaten zu kombinieren. Also, dass du eigentlich sagen kannst, ich verkaufe an den Christian, der hat irgendwie 3 Use Cases verkauft, wir schauen jetzt eigentlich mal, wie hat er denn das Produkt im Hintergrund benutzt und wir integrieren dann in das Data Warehouse von Snowflake, Databricks und anderen und das ist halt irgendwie fundamental, wo wir extrem viel Investitionen gerade reinstecken, diesen Datenlayer eigentlich aufzubauen. Das zweite ist, wie du schon gesagt hast, ich bin gerade der einzige Quote-unquote-Vertriebler und wir fangen jetzt an, sozusagen Distribution aufzusetzen jetzt gerade schon. Also wir hiren die ersten Vertriebler, wir hiren jetzt die erste Person, um existierende Kunden zu managen und werden da jetzt auch noch mehr machen in den nächsten paar Monaten.
Ja. Was gibt's noch so für so Marketing-Sachen? Also wenn man hier durch San Francisco läuft, dann oder auch in die Stadt reinfährt, dann gehst du ja an diesen ganzen Plakatwänden vorbei und fast jedes Startup, was irgendwie so ein bisschen mehr Geld mal raised, macht dann irgendwie eine riesen Out-of-Home-Kampagne. Ist das was für euch funktionieren könnte oder was glaubst du, was so Marketingkanäle sind?
Nicht ausgeschlossen, ne? Weil natürlich einige unserer Kunden auch hier sind. Also ich glaube, keine schlechte Idee. Lustigerweise sieht man weniger Go-to-Market-orientierte Tools. Die da sichtbar sind. Es gibt schon einige Clay und so, die da viel gemacht haben, aber ist noch relativ klein im Vergleich zu irgendwie Tooling für Entwickler.
Ja,
es gibt, glaube ich, ein paar Sachen, die wir machen. Also wir haben festgestellt, dass wir mit wenn wir da sind, wo unsere Kunden sind, die höchste Conversion Rate haben. Also wir haben einen eigenen, wir haben so einen Guide gesponsert, wo sozusagen dedizierte irgendwie Spezialisten innerhalb von diesen großen Softwarefirmen sich den gedownloadet haben, um zu verstehen, welches Tooling gibt's in dem Bereich von sozusagen Value oder mal Pricing und den verschiedenen Kategorien. Und da haben wir relativ viel Geld investiert, weil wir gesagt haben, wir machen eine Wette, wir glauben, dass die Leute da sind, was sicherlich auch intern für irgendwie Fragezeichen intern gesorgt hat, aber sich dann am Ende auch bewahrt hat. Und ich glaube, da versuchen wir mehr zu machen, also eher zu überlegen, wo steckt unsere Community. Wir überlegen auch Richtung Ende des Jahres vielleicht ein eigenes Event zu machen, wo wir die unsere Community dann auch einladen und dann auch mal was Größeres zu machen. Da sind wir aktiv. Wir versuchen uns irgendwie relativ fokussiert zu halten, jetzt nicht einfach nur ein Billboard zu haben, um ein Billboard zu haben. Aber es ist natürlich auch immer eine Schnittmenge von, du versuchst deine Kunden zu finden, versuchst aber auch potenzielle Mitarbeiter zu finden. Und ich glaube, da machen LinkedIn, machen Richard und ich extrem viel auf LinkedIn gerade. Also wir merken, dass wir super spannende irgendwie das Talent finden direkt über LinkedIn, aber auch potenzielle Kunden, die über die Zeit hinweg immer wieder deinen Content lesen und vielleicht nicht immer reagieren, aber dich trotzdem im Hinterkopf behalten. Und da machen wir gerade extrem viel und werden wahrscheinlich auch jetzt nochmal mehr investieren.
Ja, du sprichst gerade über Talent. Ich habe ja hier so ein paar Special Insights Startups hier, das sind nicht meine Startups, aber wenn ich Mouse of AI hier halt natürlich alle sehe, wie die Work Ethic ist und wie die Leute arbeiten, ne? Und ich mache ja jetzt mittlerweile diesen Spaß, dass das ja nicht mehr 996 ist, sondern 7-0, also 7 Tage die Woche im Büro, kein Tag Urlaub.
Ja.
Du bist auf jeden Fall einer, der immer hier morgens schon ist, da kann ich noch so früh ins Büro kommen und wenn ich ja abends noch lange bin, bist du auch noch da. Und am Wochenende, wenn ich hier vorbeikomme und irgendwie mal 2 Stunden hier arbeite, sitzt du ja auch. Ihr gebt alle richtig, richtig Vollgas. Wie ist da so eure Perspektive auf das Thema?
Ich glaube, wahrscheinlich flexibler als viele Firmen das jetzt so von außen bewerten. Also wir haben jetzt keine offizielle 996-Kultur. Ich glaube, da gibt es natürlich auch verschiedene Perspektiven. Ich glaube, wenn du schaffst, Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren, an einem Problem zu arbeiten, dann machen die schon von selber und finden eine Möglichkeit, dann auch Spaß daran zu finden, was extrem gut funktioniert ist, auch unsere Engineers mit in Kundenmeetings mit reinzunehmen und direkt zu verstehen, wie das, was du baust, eigentlich einen Impact generiert und eigentlich darüber auch eine Ownership abzugeben und zu sagen, du sprichst auch mit dem Kunden und du bist am Ende der Entrepreneur für dein spezielles Produkt oder deine spezielle Funktionalität. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Shift davon, dass dann interne Mitarbeiter eigentlich unternehmerisch dabei sein wollen und sich über jeden Deal freuen, den wir closen, was bei Engineers auch nicht immer normal ist und die Kultur musst du halt irgendwie auch aufbauen, aber dann auch eine eigene Motivation finden. Und ich glaube, das hat extrem gut funktioniert. Ich glaube, durch die Bank weg haben wir ein Team, was jetzt schon auch irgendwie eine gewisse Zeit lang dabei ist. Also unser Designer ist mehr oder weniger seit Tag 1 dann auch der offiziellen Journey in San Francisco dann dabei gewesen. Und viele andere haben vorher eigene Firmen gegründet und haben auch Bock, Gas zu geben. Also viele des Teams waren halt irgendwie vorher unternehmerisch aktiv und wissen halt auch, dass diese Anfangsphase extrem, extrem bedeutend ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, das habe ich bei meiner ersten Gründung gelernt, wenn du langfristig eine erfolgreiche Company aufbauen musst, musst du dich auch selber gut kennenlernen. Und ich glaube, kein Unternehmer macht das irgendwie 10, 15 Jahre mit einem guten Bewusstsein dafür, wo du deine Zeit privat reinsteckst. Und ich glaube, da ein gutes Verständnis dafür zu bekommen, wo du persönlich Energie herholst, wo du aber auch Energie wieder zurückgewinnst, ist halt super, super wichtig, weil am Ende, wir machen das jetzt seit irgendwie knapp über 2 Jahren. Im Idealfall, wenn du eine Category aufbauen willst, dauert das deutlich länger. Das heißt, wir wollen das auch mit irgendwie Leidenschaft, Freude machen. Ich glaube, da kommt vielleicht der Kölner ein bisschen durch. Dass es am Ende, dass es auch Spaß machen muss. Und ich komme jeden Tag gerne hier hin. Ich irgendwie finde es großartig, mit dem Team zu arbeiten. Mir macht es extrem viel Spaß, mit Richard und den Kunden zu arbeiten. Und ich glaube, dieses Feuer willst du halt halten, so lange wie es geht. Und das schaffst du halt nicht, wenn du nicht auf dich und deinen eigenen Körper hörst.
Ja, ich meine, du bist der einzige Mensch, mit dem ich jemals Golf gespielt habe, wo ein Hole-in-One passiert ist. Also Max hat ein Hole-in-One neulich geschossen, einfach mal
das
so. Das
darfst du eigentlich sagen, weil ich bin ja dann noch dem Clubhaus verschuldet.
Wir sagen nicht wo, aber wir mussten ja auch weg. Das ist schon sehr beeindruckend, deine Golffähigkeit. Glaubst du, dass dir das auch irgendwie hilft? Weil ich merke das doch über die verschiedenen Gäste, die ich jetzt hier hatte oder Gästinnen. Viele von denen haben irgendwie so ein anderes Supertalent, ne? Das ist irgendwie die beste Skifahrerin und irgendwie ein krasser Läufer oder also irgendeine sportliche Komponente, die Leute total ausmacht, die sie dann irgendwie auf das Business übertragen. Glaubst du, da gibt es irgendeinen Zusammenhang irgendwie?
Bestimmt. Ich glaube, gibt es natürlich offiziell, weiß ich gar nicht, ob es da Datenpunkte zu gibt, aber mir ist auch aufgefallen, dass viele Unternehmen irgendwie noch so ein anderes Thema, obwohl natürlich weniger Zeit da ist. ich glaube, Golf speziell, ich meine, ich habe auch 10 Jahre Fußball gespielt, also sicherlich athletisch nochmal anspruchsvoller in dem Bereich, aber ich glaube, Golf hat schon mir extrem viel, also hat mir extrem viel beigebracht, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, geduldig zu sein, weil du bist A, im Golfen komplett für dich selber verantwortlich, also du kannst nicht den Christian dafür irgendwie beschuldigen, wenn dein Schlag nicht gut war. Das heißt, du bist komplett für deinen Score selber verantwortlich, aber du musst auch eine gewisse Geduld haben, weil ist einer der schwierigsten Sportarten. Also du musst halt irgendwie verschiedenste Körperteile irgendwie richtig zum richtigen Moment bewegen, um einen Ball zu treffen, der still steht. Das ist auch irgendwie extrem schwer, einen stillen Ball zu bewegen als einen bewegenden Ball, wo dein Körper sozusagen mit rotieren kann. Also da gibt's, glaube ich, viele Punkte. Ich finde aber im Golfen noch beeindruckender. Ich meine, wenn du die erfolgreichsten irgendwie Golfer dir anschaust, ich habe sehr früh irgendwie Tiger Woods irgendwie verfolgt, der mir, glaube ich, und auch viele der anderen, die, glaube ich, eine gewisse Ambition und einen Ehrgeiz an den Tag gelegt haben, die ich so nochmal anders irgendwie hautnah verfolgen konnte, weil ich irgendwie sehr gut nah dran war an extrem vielen Golfern und natürlich auch mit denen gespielt habe und darüber, glaube ich, verstanden habe, was es bedeutet, irgendwo High Performance irgendwie auf einem Golfplatz jedenfalls irgendwie abzulegen. Und ich glaube, die Parallelen ziehen sich in jede Eigenschaft. Also ich glaube, sobald du mir irgendwas gibst, wo es einen Konkurrenzkampf gibt, dann triggert mich das eher und macht mir Spaß. Und ich glaube, das zieht sich dann durchs Leben weg, dass man gerne leidenschaftlich gewinnt und das dann, glaube ich, unabhängig ist von der Disziplin oder der Art und Weise, wo man es macht.
Ja, das ist interessant, ne? Wenn Leute in einer Sache gut sind, dass sie meistens auch in anderen Sachen gut sind.
Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man nicht gut kann.
Ja, aber trotzdem ist es ja schon so, ich meine, selbst früher in der Schule, weißt du, wer gut in Sport war, der war meistens auch noch irgendwie gut in Mathe oder so. Also jedenfalls ist es ja meistens so, ist man irgendwie entweder überall gut oder irgendwie überall nicht so gut.
Das ist schon genetisch und fast ein bisschen ungerecht.
ein anderes Thema, was ich ja immer anspreche, ist dieser Blick auf Deutschland. Ja. Ihr habt ja auch ganz bewusst entschieden, nee, wir machen das nicht in Deutschland. Wir gehen nach San Francisco, weil da die größte Opportunity ist. Kannst du dir vorstellen, oder könntest du dir vorstellen, auch zu sagen, weißt du was, eigentlich jetzt sind wir an so einem Punkt, jetzt haben wir irgendwie so ein Product-Market-Fit oder vielleicht in 2 Jahren, dann gehst du wieder zurück nach Deutschland und arbeitest von da weiter? Oder glaubst du, dass es einfach nicht möglich ist, eine Firma wie Minoa in Deutschland aufzubauen, sondern dass hier in San Francisco was passieren muss?
Ich glaube, mit unserer Kundengruppe und der Geschwindigkeit und ist es schon nochmal was anderes. Ich glaube, wo ich halt nicht auch viel drüber spreche, ich glaube, was wir merken, ist, dass die amerikanischen Kunden, mit denen wir sprechen, teilweise nochmal 2, 3 Schritte weiter sind, einfach in der Art und Weise, wie sie über Professionalität des Teams nachdenken, wie sie jetzt gerade über AI-Adoption nachdenken, auf Enterprise-Scale. Also wir reden jetzt nicht über kleine Projekte, die jeder mal zu Hause ein bisschen macht, sondern halt wirklich zu überlegen, wie können wir eine ganze Organisation transformieren innerhalb jetzt von halt irgendwie mal 3, 4, 5 Monaten. Also ich glaube, die Geschwindigkeit und der Anspruch, der Beste in der jeweiligen Kategorie zu sein und dann die entsprechenden Entscheidungen, die dahinter stecken, auch mit extrem viel Risiko, habe ich das Gefühl, sind Amerikaner einfach oder amerikanische Companies, sind ja nicht immer nur Amerikaner, aber amerikanische Companies einfach schneller und schnelllebiger und treffen risikofreudige Entscheidungen. Und ich glaube, das hat halt einfach so einen krassen Downstream-Effekt auf alles, was danach kommt, weil jede einzelne Software-Company, die sie kaufen, jeden einzelnen Mitarbeiter, die sie hiren, basiert halt irgendwie auf einer höheren Risikobereitschaft. Und ich glaube, ich kann es jetzt überlegen, wo das historisch irgendwie herkommt. Ich habe mal mit Philipp Skogsgård, der vielleicht auch ein spannender Interviewgast ist, der Präsident von Mercedes-Benz, der ist halb Deutsch, halb Schwede, vor Ewigkeiten mal in meinem Podcast gesprochen. Und der hat halt immer gesagt, wenn du dir die anguckst, wer nach Amerika gekommen ist, dann waren das halt damals halt irgendwie Leute, die entweder aus Not oder aus einem gewissen Willen heraus sich auf ein Boot gesetzt haben und hier gelandet sind, ne, irgendwie von irgendwie halt vor irgendwie ein paar hundert Jahren. Und ich glaube, da halt irgendwie zu verstehen, was braucht es für eine DNA, um all diesen Schritt zu machen, zu sagen, man landet auf einem anderen Kontinent. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so ein bisschen hier in der DNA auch irgendwo mit drin. Also wer wäre jetzt der Erste, der sagt, ich gehe irgendwie auf den Mars mit halt irgendwie den nächsten Raketen? Das sind wahrscheinlich auch generell mal verrückte Leute, die da irgendwie die erste Siedlung aufbauen. Mhm. Und ich glaube, so wenn du das mal über 200, 300 Jahre halt irgendwie dann in so diese DNA halt reinfliegst, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, ist halt das Umfeld hier einfach nochmal anders. Auch da, ich glaube, Amerika ist irgendwie sehr groß und wir haben viele verschiedene Bundesstaaten, die alle auch unterschiedlich agieren. Aber ich glaube, wenn wir auf Deutschland zurückschauen, haben extrem viele Freunde, die im Mittelstand, im Familienunternehmerbereich unterwegs sind, die unfassbar erfolgreiche Companies aufgebaut haben in Nischenindustrien, von denen man nie was hören würde.
Ja.
Und ich glaube, was meine Hoffnung einfach ist, dass die nächste Generation, die da jetzt drankommt, A, versteht, was es jetzt braucht, um das Land, glaube ich, jetzt wieder auf eine nächste wirtschaftliche Welle zu bringen, und aber dann auch B, halt irgendwo risikofreudiger wird und nicht einfach nur darauf hofft, irgendwie auf sehr altem Geld zu sitzen, sondern zu sagen, wir versuchen eigentlich jetzt den deutschen Mittelstand in die nächste Generation zu schicken. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz. Also ich glaube, das sind politische Probleme, ich glaube, das sind strukturelle Probleme. Ich glaube auch nicht, dass es unlösbar ist. Und ich glaube, Deutschland muss einfach auch für sich erkennen, woran sind wir gut und wo bleiben wir lieber fern. Wir werden sicherlich jetzt nicht mehr der AI-Champion der Zukunft. Ich glaube, da sind andere Industrien einfach weiter. Vielleicht gibt es aber auch andere Industrien, die uns irgendwie nahe liegen, wo wir auch differenzierter auftreten können. Und ich glaube, das geht halt durch die Bank weg. Aber ich würde sagen, ich habe das nicht aufgegeben. Der Grund, warum wir San Francisco gewählt haben, ist, weil wir schon immer das Ziel hatten, hier hinzukommen, oder schon sehr lange, weil wir eine Technologiefirma bauen, wo wir das beste Talent haben wollen und unseren Markt hier haben und die Kombination von vielen Punkten dafür gesprochen hat. Genau, ich bin da, glaube ich, nicht der allerskeptischste, wie wahrscheinlich auch andere in einem Podcast, aber ja. Ich glaube auch, dass wir da noch einiges nachholen müssen in Deutschland.
Ja. Es gibt ja noch diese eine andere Frage, die immer die Deutschen stellen. Also sind wir in einer AI-Bubble oder sind wir irgendwie von AI gefährdet? Und ich finde schon eine Sache daran interessant, weil es gibt ja viel, sag mal, Talk of Town, dass man jetzt jede SaaS-Lösung halt einfach mal mit AI selber bauen kann. Ne? Ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt so eine neue Internetseite, die heißt irgendwie vendor.rip. Da kannst du praktisch dein Tool eingeben und dann berechnet dir sozusagen, wie viel Kosten du da eigentlich hast und was das für ein Aufwand wäre, das mit AI selber nachzubauen. Wir versuchen da jetzt gerade mit Purple mit denen so eine Partnership zu machen, dass man nur noch auf den Knopf drückt, dann kannst du das halt mit Purple dann nachbauen. Aber ich frage mich jetzt bei Minor ja auch so, okay, wenn ich jetzt so eine Vertriebsorganisation bin und ich habe halt irgendwie auch ein paar Sales Engineers oder ein paar Vertriebler. Hast du Sorge, dass durch diese ganze AI, Upskilling und die Fähigkeit der Menschen ja wirklich mit Sprache das zu bauen, was sie wollen, dass die Leute selber sagen, was die Minor-Idee finde ich ja super, aber ich baue das jetzt einfach an mein CRM selber dran und mache jetzt am Wochenende mal so eine Claude-Code-Session und ich brauche ja gar nicht alle Features. Also ist das eine Gefahr, die du schon siehst, oder seid ihr einfach so komplex und Category-Leading, dass es eigentlich noch kein Thema ist?
Ich glaube, wir können eigentlich die Zukunft voraussagen, was du mit AI in 12 bis 24 Monaten machen kannst. Ich glaube, man muss immer wieder einmal kurz in sich selber reinschauen und sagen, was sind eigentlich unsere Stärken, wo haben wir jetzt in den letzten 16 Monaten ein differenziertes Produkt aufgebaut. Wir haben extrem viel Zeit und auch Thinking in die Ontologie von unserer Infrastruktur gebaut, wo im Endeffekt, wie du ja eben schon gesagt hast, Teams in Hunderten und Tausenden von Nutzern das dann jeden Tag nutzen müssen. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, du baust mal, wie du schon gesagt hast, am Wochenende mal ein Produkt mit halt vielleicht mal einer Integration, hinzu, du baust ein System, was ein Enterprise global nutzen kann, zwischen verschiedensten Sprachen. Also wie schon angedeutet, wir haben irgendwie japanische Nutzer, wir haben Leute in Korea, wir haben Leute in jeglichen europäischen Ländern, also wir Spanisch, Italienisch, Deutsch. Das nimmt eine gewisse Komplexität an, wo du A, über natürlich das Datenmodell dich differenzieren kannst, wo du hinten raus eigene Daten aufbaust, aber auch, glaube ich, Enterprise-Komplexität wirklich zu verstehen und umzusetzen, sehe ich gerade noch nicht, wie man es über Cloud Code über ein Wochenende machen kann. Und ich glaube, die Frage, die sich, glaube ich, viele Organisationen, ich spreche da mit vielen Investoren drüber gerade stellen, ist, wenn alles so schnell passiert und jeder irgendwie in der Lage ist, sehr schnell zu bauen, heißt das eigentlich, dass deine Gravitation eigentlich vielleicht dann mehr dahin gehen soll, dein eigenes Produkt differenzierter aufzustellen, weil deine Konkurrenz auch nicht schläft und die internen Ressourcen vielleicht eher dahin gesteckt werden, eine eigene Differenzierung in deinem eigenen Produkt aufzubauen? Oder willst du anfangen, dass jetzt jeder in der Organisation differenziert ein Builder wird und eigene Applications baut, anstatt quasi dem Ziel, deine eigene Firma voranzubringen? Also ich glaube, das ist dann am Ende auch eine Ressourcenfrage. Ja. Wie viele Leute willst du eigentlich auf irgendwie interne kleine Projekte? Und viele unserer Kunden nutzen unsere Daten auch schon und bauen eigene kleine Mini-Agents mit eigenen Teams intern, ne? Aber die nutzen unsere Daten und ich glaube, da geht die Zukunft eher hin, dass es dedizierte kleine Micro-Agents gibt, die dann ganze Workflows abbilden und dann auf andere Systeme zugreifen, die dann Enterprise-ready sind.
Ja, glaube ich auch. Ne? Es ist ja so ein bisschen so die Sache. Vorher hat man ja auch nicht gesagt, oh, nur weil ich jetzt irgendwie ein bisschen programmieren kann, baue ich jetzt meine eigene Datenbank oder so. Ja. Sondern man hat ja auch irgendwie was benutzt, was halt Enterprise Scale ready ist. Und nur weil am Ende des Tages solltest du dich auf deine Roadmap, deine Differenzierung, auf dein Produkt, auf deine Kunden fokussieren. Und
einfach bestimmte Tools auch einfach einkaufen, weil es einfach schneller geht. Ne? Klar, könntest du das irgendwie nachbauen, aber du kannst was Besseres mit deiner Zeit machen wahrscheinlich.
Also, ja.
Interessant. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Die eine habe ich schon versucht zu stellen, aber du bist ein bisschen ausgewichen, so politisch hier. Kannst du dir vorstellen, wieder zurückzugehen nach Deutschland oder siehst du dich hier langfristig?
Ich glaube jetzt gerade, wenn ich jetzt beantworten müsste, ich habe, glaube ich, für mich gelernt, also ich war 2,5 Jahre in Zürich, bin dann nach Berlin gegangen, war auch nicht klar, dass man aus San Francisco kommt. Jetzt gerade, wenn ich für mich, wenn ich jetzt unterschreiben müsste, würde ich wahrscheinlich hierbleiben.
Mhm.
Ich glaube, es hat private Gründe, natürlich aber auch nur. Mir gefällt San Francisco extrem gut. Ich meine, wir sprechen da ständig drüber, dass San Francisco, glaube ich, ein falsches Bild hat. Jetzt gerade ändert sich das, glaube ich. Aber so unfassbar schöne Stadt mit einer tollen Dynamik, extrem viel Kultur, unfassbar schöne Landschaft, wenn du irgendwie rumfährst. Also ich glaube, es gibt wenig Gründe, die dagegen sprechen. Wie du weißt, hat es immer irgendwie auch andere Gründe, ob man dann hier bleibt mit Partnerin und Co. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mich jetzt festlegen müsste, bleibe ich hier und würde mich auch drüber freuen, ja.
Sehr, sehr gut, okay. Und letzte Sache, ich meine, wir haben schon über viele Sachen von dir gesprochen, mit Fußball und LAN-Partys und Golfen, aber ich guck mal, ob ich noch was rausfischen kann. Eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht, die dich total ausmacht.
Ja, sehr gute Frage. Ich meine, du hast das Golf-Thema natürlich schon angesprochen. Ich glaube, ja doch, der Podcast steht sogar auch drauf. Ich habe eine große Faszination für Musik. Also ich habe sogar ja auf deinem 40. Geburtstag, wo du ja jünger aussiehst, durfte ich auflegen.
Ja.
Das heißt, ab und zu mal kann man mich auch als DJ irgendwo sehen. Ich bin jetzt nicht irgendwie buchbar. Ich muss mich auf Minua konzentrieren, aber habe, glaube ich, sehr, sehr früh. Und ich glaube, hätte ich Tech nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich in der Musikindustrie gelandet. Das sage ich auch immer so. Also ich große Passion für Musik in verschiedensten Richtungen, von Hip-Hop über Jazz, House und Techno und viel weiteres noch. Und das ist, glaube ich, was jetzt nicht irgendwo steht, soweit ich weiß.
Also, muss sagen, Max ist wirklich der beste DJ, den ich kenne, neben dem besten Golfer, den ich kenne aus meinem immediaten Umfeld. Insofern hoffe ich, dass ich weiter mal wieder in den Genuss kommen kann.
Wir haben ja die Anlage hier.
Ja, wir haben ja sehr gut ausgestattet. Stimmt, das müssen wir noch machen. Ich habe auch jetzt neue Mikrofone noch gekauft. Also wirklich? Wir haben jetzt eine richtig gute Anlage unten, so end-to-end.
Okay, ja, let's try.
Ja, sehr gut. Max, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Okay. Viel Erfolg weiterhin. Ich bin größter Fan von den Seitenlinien und bis bald mal.
Ja, danke dir.
Ciao. Das war Max Elster, Gründer, Verkäufer, Value Engineer und DJ. Was für ein Gespräch. Ich habe einiges mitgenommen, vor allen Dingen für mein persönliches Sales Game und werde da ein bisschen von Max kopieren. Also man lernt ja nie aus. Und ja, als kleine Erinnerung hier, dieser Podcast wird ja von meiner eigenen Firma gesponsert, von Purple AI. Also schaut doch mal rein auf www.bepurple.ai. Danke wie immer an Tobi Nothelfer, der diesen Podcast zusammen mit mir präsentiert. Und ich freue mich über eure Bewertungen auf Apple Podcasts, auf Spotify. Und wenn ihr diese Folge wirklich richtig gut fand, dann teilt sie doch mal jemanden mit WhatsApp. Und apropos WhatsApp, kommt auch in unsere WhatsApp-Community. Da diskutieren wir diese Folgen. Da könnt ihr Fragen schon vorab stellen. Da kündige ich gestern an. Also, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.